Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Donnerstag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. In den letzten Tagen steht das deutsch-polnische Verhältnis besonders im Fokus. Der Grund liegt auf der Hand. Vor 35 Jahren wurde der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet. Gestern fand in Berlin ein Forum statt, an dem die Außenminister beider Länder teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit wurden Polen auch Kunstwerke zurückgegeben, die während des Zweiten Weltkriegs geraubt worden waren. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit umfasst selbstverständlich viele Bereiche. Einer davon ist die Energiepolitik.
Die erneuerbaren Energien reichen nicht aus. Wir brauchen auch noch einen breiten Mix. Wir setzen auf Erdgas, was dann perspektivisch auch Wasserstoff werden soll.
Ein anderer, die Kultur.
Wenn wir heute über so viele Projekte gehört haben, da denke ich, dass doch sich das irgendwie positiv entwickeln wird.
Und hier eine interessante Tatsache. Die kulturelle Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern reicht deutlich weiter zurück als diese 35 Jahre. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Am Mittwoch fand in Berlin das deutsch-polnische Forum mit den Außenministern beider Länder, Radosław Sikorski und Johann Wadepool, statt. Anlass ist der 35. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Sikorski hob hervor, dass der vor 35 Jahren unterzeichnete Vertrag ein Wendepunkt in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen sei. Nach Jahrzehnten der Konfrontation und des Misstrauens habe er den Weg für Partnerschaft und Zusammenarbeit geebnet, sagte Sikorski. Der Außenminister würdigte die seither erzielten Fortschritte. Besonderen Lob gab es für die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Ihm zufolge gehöre Polen inzwischen zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Zugleich gebe es zwischen beiden Ländern auch schwierige Themen, sagte Sikorski. Zu den Herausforderungen zählte er unter anderem die sichtbaren Defizite der grenzüberschreitenden Infrastruktur. Seit 2 Jahren hätten beide Länder zudem mit Grenzkontrollen zu kämpfen. Ein weiteres schwieriges Thema seien historische Fragen. Die letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs würden sterben, darunter Menschen, die besonders unter den deutschen Verbrechen gelitten hätten, ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Gegenüber ihnen bestünden besondere Verpflichtungen, sowohl in moralischer als auch in materieller Hinsicht, erklärte Polens Chefdiplomat. Deshalb sei Polen der Auffassung, dass sich die Bundesrepublik Deutschland dieser Herausforderung ernsthaft und zügig stellen müsse. Deutschland hat Polen weitere Kulturgüter zurückgegeben, die während des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen waren. Die offizielle Übergabe fand am Rande des deutsch-polnischen Forums am Mittwoch in Berlin statt. Zu den Objekten gehören ein Fragment einer mittelalterlichen Handschrift mit der Nationalhymne Gaude Mater Polonia, ein Ring des polnischen Königs Sigismund des Alten sowie 11 historische Modelleisenbahnexponate aus dem Vorkriegsmuseum für Verkehrswesen in Warschau. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist in Moskau eine große Ölraffinerie getroffen worden. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobjanin erreichten mehrere Drohnen die Raffinerie im südöstlichen Stadtteil Kapotnia. Die Luftabwehr habe rund 180 Drohnen in Raum Moskau abgefangen. Landesweit seien nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums insgesamt etwa 555 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen zerstört worden. Als Folge der Angriffe wurden die Flüge an allen großen Moskauer Flughäfen zeitweise ausgesetzt. Nach der tödlichen Schussattacke auf einen russischen Staatsbürger in der ostpolnischen Stadt Białopodlaska haben die Sicherheitsbehörden einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte Ministerpräsident Donald Tusk am Donnerstag mit. Demnach wurde der Mann von Beamten der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes ABW gefasst. Nach Angaben der Ermittler führte der Verdächtige einen georgischen Pass mit sich. Die Behörden prüfen derzeit seine Identität und versuchen, mögliche Hintermänner der Tat zu ermitteln. Bei dem Getöteten handelt es sich um den russischen Staatsbürger Robert K., der in den Medien unter dem Namen Semyon Skripetski auftrat. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Niso und der aktuellen Presseschau.
Die konservativ-liberale Rzeczpospolita übt scharfe Kritik an der Provokation von Robert Bąkiewicz in Berlin und der Reaktion des sogenannten patriotischen Lagers darauf. Es bestehe kaum ernsthafter Zweifel, schreibt Michał Szujeński, dass die Tötung des russischen Oppositionellen in Biała Podlaska die Rache des russischen Regimes an einem Mann sei, der es unermüdlich der Lächerlichkeit preiszugeben versucht habe. Genau das zeichnet Tyrannen, wie auch viele Internet-Trolle aus. Sie hätten keinerlei Sinn für Humor und würden alles wörtlich nehmen. Bei dem Verbrechen 5 Schüsse aus nächster Nähe in Kopf und Brust, eine Hinrichtung am helllichten Tag, handle es sich um einen Akt des russischen Staatsterrors, einen Polen beispielloses Ereignis, so Szujeński. In dieser Lage, so der Autor, müsste das sogenannte patriotische Lager Alarm schlagen. Die diversen Nationalisten sollten dem polnischen Staat Loyalität schwören und Wache an der belarussischen Grenze halten. Stattdessen seien wenige Stunden nach dem Verbrechen die Schlägertrupps von Robert Bąkiewicz, einem früheren Aktivisten neonazistischer Organisationen, wie Szujeński betont, nach Berlin gezogen, bei dem Versuch, ein Kreuz zu instrumentalisieren und es zur Waffe gegen die deutsche Polizei zu machen, hätten sie in der deutschen Hauptstadt einen Tumult angezettelt und die öffentliche Aufmerksamkeit vom Mord an dem russischen Oppositionellen abgelenkt. Das polnische Internet habe sofort gekocht, niemand habe sich mehr mit dem russischen Verbrechen befasst, die gesamte Rechte sei stattdessen gegen den Deutschen, der einen Polen schlägt, zu Felde gezogen. Prompt sei dies mit dem für Mittwoch geplanten Militärabkommen zwischen dem deutschen und dem polnischen Verteidigungsministerium verknüpft worden. Auch die Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags seien dadurch überschattet worden. Ob es Bąkiewicz genau darum gegangen sei, fragt der Autor. Wem nütze es eigentlich, dass sich die polnische Öffentlichkeit mit Bąkiewicz' Rauferei mit der deutschen Polizei beschäftige, statt zu analysieren, was wichtig sei? Wer habe ein Interesse daran, das Abkommen über wechselseitige militärische Hilfe zwischen Polen und Berlin zu blockieren? Wer sei die wahre Bedrohung, Berlin oder Moskau? Angesichts der internationalen Lage, insbesondere der Unberechenbarkeit Donald Trumps, liege eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu Deutschland nicht im polnischen nationalen Interesse. So Michał Szujeński in der Rzeczpospolita. Das rechtskonservative oppositionsnahe Portal Niezależna.pl liefert indes die Gegenstimme. Im Gespräch mit Przemysław Obłuski bewertet der Sicherheitsexperte Professor Piotr Grochmalski, dass am Mittwoch von den Verteidigungsministern Władysław Kosiniak-Kamysz und Boris Pistorius unterzeichnete Militärabkommen als gefährlich und seinem Wesen nach asymmetrisch. Was man sehe, sei eine Kopie des Resets aus Donald Tusks erster Amtszeit, nur habe jener Reset eine tiefe Annäherung an die russischen Dienste betroffen, während es heute um eine in ihrem Ausmaß für die Öffentlichkeit unklare Öffnung hin zu einer engen Zusammenarbeit mit den deutschen Diensten gehe, auf Kosten der Kooperation mit den amerikanischen und des Zugangs zu sicherheitsrelevanten Informationen. Das Abkommen sei zunächst ein strategisches Signal an die USA, so der Gesprächspartner. Es zeige, dass jene Botschaft weiter umgesetzt werde, die der Chef der deutschen Armee bei seinem Besuch in Polen im März 2024, kurz nach dem Machtantritt der Koalition, verkündet habe, nämlich dass Deutschland die Verantwortung für die NATO-Ostflanke übernehme. Da Polens Armee damals die stärkste an der Ostflanke gewesen sei, bedeute dies eindeutig, dass Berlin und nicht Warschau die in diesen Beziehungen entscheidende Hauptstadt sei. Das Abkommen ergänze überdies das ebenfalls von Deutschland forcierte Instrument SAFE. Das eigentlich Gefährliche aber sei, dass es bewusst auf deutsche Entscheidung hin das übliche Verfahren umgehe. Es sei geradezu unbegreiflich, dass ein Staat Fragen der Sicherheit und Verteidigung, etwa die Zusammenarbeit mit den Diensten eines anderen Staates, durch einen Akt niederen Ranges regle, der weder einer breiten parlamentarischen Debatte unterliege, noch der Bewertung durch den Präsidenten. Besorgt zeigt sich der Experte auch über eine mögliche Penetration der polnischen Dienste. Er verweist auf zahlreiche Veröffentlichungen, auch der deutschen Presse, über Gespräche deutscher Politiker mit russischen Vertretern aus Putins engstem Umfeld, etwa in Baku oder Abu Dhabi. Tusks Team sehe in Deutschland einen strategisch wichtigeren Verbündeten als die USA. Was absurd sei, da Amerika die mächtigste Militärmacht der Welt sei und Deutschland eine solche Position auch in 20 bis 30 Jahren nicht erreichen werde. Es sei eine wahnwitzige, gefährliche Politik, die genau an das erinnere, was diese Mannschaft zur Zeit des Resets mit Russland getan habe. Ein Reset, der seinerzeit auf deutschen Druck zustande gekommen sei, resümiert Professor Piotr Gruchmalski im Gespräch mit Niezależna PL. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. Mehr Unabhängigkeit, mehr Sicherheit, weniger Abhängigkeit von Energieimporten. Die Energiewende ist längst zu einer strategischen Frage für Europa geworden. Beim 4. Deutsch-Polnischen Forum für die Energiewende in Berlin suchten Expertinnen und Experten, Politiker und Wirtschaftsvertreter nach gemeinsamen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Über Chancen und Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit berichtet Arkadiusz Huba.
Im Juni 1991 unterzeichneten Helmut Kohl und Jan Krzysztof Bielecki den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Damit wurden die Weichen nicht nur für eine seitdem immer enger werdende deutsch-polnische Zusammenarbeit gestellt, sondern auch für das Bewusstsein, dass die Handlungen des einen auch immer die Konsequenzen des anderen sind. Bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau von vor 2 Jahren beschließen die Regierungen beider Länder in eben diesem Geiste einen Aktionsplan. Darin heißt es, Polen und Deutschland arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die EU zum weltweit ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Genau in diesem Punkt wollen die beiden Länder gemeinsam Verantwortung für die großen bilateralen Fragen übernehmen. Wie kommen wir zu einer resilienten und unabhängigen Energieversorgung? Nach einem alten chinesischen Sprichwort sollte man keine Krise ungenutzt verstreichen lassen, sondern die sich daraus ergebenden Chancen konsequent nutzen. Dies unterstrich der Gastgeber des 4. Deutsch-Polnischen Energieforums, der geschäftsführende Botschafter der Republik Polen in Deutschland, Jan Tombiński.
Wykorzystajmy tę sytuację, która dzisiaj na nas w sposób niespodziewany.
Nutzen wir diese Situation, die völlig unerwartet über uns gekommen ist, als Chance, uns besser für die Zukunft aufzustellen. Es geht darum, unsere Wirtschaften und unsere Gesellschaften widerstandsfähiger gegen kommende Herausforderungen zu machen und unsere Souveränität zu stärken. Energiesouveränität wird heute zu einem neuen Leitbegriff der Energiepolitik. Wer diese Souveränität an andere delegiert, insbesondere an weit entfernte Partner, macht sich abhängig von Entwicklungen, die sich seiner Kontrolle entziehen.
Powoduje, że jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa związane z rozwojem sytuacji, nad którą nie mamy żadnej kontroli.
Da die deutsche, die polnische und die europäischen Industrien eng miteinander verbunden seien, sei die Energiesouveränität als eine übernationale zu verstehen, so Tombiński weiter. Polen habe dabei den Anspruch, zu einem zentralen Gashub in Mitteleuropa zu werden. Zudem wolle das Land ein neues Feld erschließen, nämlich die Erzeugung und die Nutzung der Kernenergie. Doch das ist bei weitem noch nicht alles, wie der polnische Vize-Energieminister Konrad Wojnarowski unterstreicht.
Kilka kluczowych źródeł energii.
Wir setzen auf mehrere zentrale Energiequellen, darunter Photovoltaik, Windenergie an Land und auf See sowie Energiespeicher, in die wir ebenfalls massiv investieren wollen. Hinzu kommen die Stromnetze, in deren Ausbau in naher Zukunft rund 100 Milliarden Zloty fließen werden. All dies betrachten wir jedoch als Teil eines Gesamtsystems, das eng mit dem Verteidigungssektor verknüpft ist. Polen ist heute ein Beispiel für die großen Investitionen, die wir in diesem Bereich tätigen, etwa im Rahmen des SAFE-Instruments, dessen größter Begünstigter wir sind. Zugleich leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der NATO-Ostflanke.
Es wird immer deutlicher, dass Europa nicht nur bei Energielieferungen, sondern insbesondere auch bei Materialien und bei Rohstoffen, die essentiell sind für die Energiewende, in Abhängigkeit geraten ist und sich aus dieser Abhängigkeit befreien muss, unterstrich Christina Haverkamp, Geschäftsführerin der Deutschen Energieagentur.
Ein Aspekt dabei ist, dass wir Ressourcen, über die wir bereits verfügen, effizienter und nachhaltiger nutzen müssen. Und auch hier gibt es Potenziale für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.
Die Energieresilienz war in Europa lange ein unterbeleuchtetes Thema. Besonders in Deutschland musste man lernen, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, sondern durch komplizierte und umfangreiche Prozesse erstmal erzeugt werden muss. Daher sei die Energiewende nicht nur ein Klimaprojekt mit seinen Zielen, sondern auch ein Souveränitäts-, ein Resilienz- und ein Modernisierungsprojekt, meint Elmar Stracke, Fachgebietsleiter im Bereich Strategie und Politik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.
Also, dass wir außenpolitisch handlungsfähig bleiben, egal was in der Welt passiert. Wahrscheinlich gibt es wenig Länder in Europa, die so gut den Wert von Unabhängigkeit verstehen wie Polen. Es ist ein Modernisierungsprojekt. Wir modernisieren gerade die Infrastruktur in Deutschland, in Polen, in anderen Ländern für die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. Und es ist eben ein Resilienzprojekt. Und da würde ich sagen, haben wir zwei Ebenen. Das eine, was physische Angriffe angeht, was Cybersecurity angeht. Und das andere ist das Strategische. Wie denken wir eigentlich Resilienz? Denken wir das überhaupt mit? Und da glaube ich zum Beispiel, dass wir sehr viel von Polen lernen können, die ja zentrale Anlaufstellen haben, Regierungsbevollmächtigte, das Regierungszentrum, das der Ansprechpartner ist, selbst in NATO-Räten. Das Ziel ist ja von Resilienz, dass am Ende entweder der Blackout kommt und keiner merkt's oder Hormuz kommt und keiner merkt's. Und ich glaube, bei beiden haben wir noch einen weiten Weg zu gehen.
Die Resilienz der Energiesysteme bedeutet, dass zuverlässige Energieversorgung zu jeder Zeit gewährleistet ist. Das ist für die Industrie genauso wichtig wie für die Verbraucher. Und das ist zu erreichen, indem man auf einen Mix aus verschiedenen Technologien setzt. Es sind einerseits die erneuerbaren Energien, also eine heimische Ressource, aus der man in den jeweiligen Ländern den Strom oder die Energie selbst erzeugen kann und nicht importieren muss.
Das ist eine wichtige Säule, nicht nur für die Erreichung der Klimaziele, für die Dekarbonisierung, sondern auch für die Resilienz. Aber die erneuerbaren Energien reichen nicht aus. Wir brauchen auch noch einen breiten Mix. Wir setzen auf Erdgas, was dann perspektivisch auch Wasserstoff werden soll,
sagt Christian Schmidt, Stromabteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Was die Energieerzeugung angeht, befindet man sich mitten in einem entscheidenden Übergang. 2025 erzeugten Wind und Solar erstmals mehr Strom in der Europäischen Union als fossile Brennstoffe. Europa produzierte mehr als 70% seines Stroms aus sauberen Quellen. Auch weltweit setzen sich erneuerbare Energien durch. Sie deckten erstmals mehr als ein Drittel der globalen Stromerzeugung ab. Allerdings haben die vergangenen Jahre auch gezeigt, wie verletzlich die Energiesysteme sind. Sie haben zu Preissteigerungen und zu wirtschaftlichen Belastungen geführt. Polen und Deutschland haben also heute trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen und unterschiedlichen Systemstrukturen ein gemeinsames Interesse: den Aufbau eines sicheren, wettbewerbsfähigen und emissionsarmen Energiesystems. Die regionale Zusammenarbeit, der Ausbau grenzüberschreitender Infrastrukturen sowie die Integration der Energiemärkte werden dabei ebenso wichtig sein wie nationale Investitionen. Dies kann zu einer höheren Resilienz des Energiesystems, einer stärkeren Diversifizierung der Energiequellen, größerer technologischer Unabhängigkeit und einer besseren Krisenfestigkeit beitragen. Zugleich stärkt es die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und kann zu niedrigeren Energiepreisen führen. Beide Länder verfügen außerdem über technologisches und industrielles Know-how, das sich gut ergänzt. Ein vertiefter und ein aktiver Austausch zwischen Deutschland und Polen birgt enorme wirtschaftliche, energiepolitische und strategische Chancen. Darüber waren sich alle an dem Forum teilnehmende Parteien einig.
35 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, das ist ein guter Anlass, auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern zu blicken, sowohl im Energiesektor wie auch im kulturellen Bereich, denn hier begann die Zusammenarbeit bereits deutlich früher. Schon 1976 vereinbarten Polen und die Bundesrepublik Deutschland einen kulturellen Austausch, der Brücken zwischen den Gesellschaften schlagen sollte. Lange bevor der Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet wurde. Kamila Lutostajska spricht mit Dr. Maria Waginska-Marzec vom Instytut Zachodni in Poznań.
Was war eigentlich das Ziel dieser Konferenz, bei der sich so viele Experten versammelt haben?
Da dachte ich, das ist ein guter Grund, ein guter Anlass, um daran zu erinnern, dass die deutsch-polnischen Beziehungen, besonders im Bereich der Kultur, sehr intensiv verlaufen sind, besonders nach der Unterzeichnung dieses Abkommens. Und das war ein grünes Licht, könnte man sagen, auch für viele Initiativen, die von unten ausgegangen sind, auf beiden Seiten. Eine sehr, sehr wichtige Rolle spielten dabei sowohl die Politiker als auch engagierte Leute, die auf diesem Feld sich tatsächlich aktiv engagiert haben, unabhängig von ideologischen Barrieren oder vom politischen Klima. So dachte ich, es ist sehr wichtig, ein Versuch einer Bilanz zu ziehen, wie diese kulturellen Beziehungen und der Kulturaustausch eigentlich verlaufen ist. Und es war auch sehr wichtig für mich, nicht nur auf die Geschichte zu schauen, sondern auch sich die Frage stellen, wie das heutzutage ist und was könnte man machen, um in Zukunft auch diese bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln. Diese Konferenz habe ich so konzipiert, dass möglichst alle Ebenen und möglichst viele Institutionen auch dabei auftauchen, damit man zeigt, dass diese Kulturbeziehungen auf so verschiedenen Ebenen gepflegt waren.
Welche Bilanz lässt sich heute ziehen? Ja, so viele Experten, Praktiker haben über diese Kooperation zwischen Polen und Deutschland gesprochen.
Also meiner Meinung nach hatten wir heute so viele Initiativen gezeigt, dass man kann sagen, dass sich dieser Austausch sehr rege, sehr lebhaft in diesen 50 Jahren entwickelt hat. Und da haben wir viele, viele Beispiele heute miterleben dürfen. Also es war auch sehr wichtig für mich, dass man auch nach neuen Formen der Zusammenarbeit sich darüber Gedanken macht, dass wir auch von jungen Leuten erfahren, in welche Richtung möchten Sie gehen oder wie sehen die Jugendlichen die Möglichkeit des Austauschs? Welche neuen Formen könnte man entwickeln? Wonach streben wir eigentlich? Also das, was hier auch sehr stark zum Ausdruck gekommen ist, denke ich, das war dies, dass man soll nicht nur Polen in Deutschland vorstellen oder umgekehrt, sondern das Wichtigste ist, dass man gemeinsame Projekte oder Vorhaben entwickelt, denn erst dann kann man sich besser kennenlernen beim Aufbau eines Projektes. Da könnte man auch etwas Eigenes zum Ausdruck bringen und das kam heute auch sehr stark zum Ausdruck, sowohl im Bereich der Künste als auch im Bereich der Musik. Und darauf haben auch die anderen Experten hingewiesen, sowohl auf dieser überregionalen Ebene als auch auf, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden oder auf lokaler Ebene geht.
Wie schauen Sie in die Zukunft? Optimistisch oder mit Abstand?
Also ich bin sehr optimistisch. Wenn man sieht, wie viele Initiativen jetzt entwickelt sind auf verschiedenen Ebenen, so denke ich, man müsste vielleicht mehr Informationen darüber vermitteln. Das wäre vielleicht auch eine Anregung, um Teilnahme an dieser Projekten mehr verstärken. Aber ich bin optimistisch, dass die jungen Leute werden doch die Vorteile dieser Zusammenarbeit sehen. Ich selbst war sehr stark in solchen Projekten, die mit Austausch verbunden waren, beteiligt, noch in den 70er Jahren. Ich war Mitglied des akademischen Chores und schon im Jahre 1972, da waren wir auf Austausch in Deutschland. Und zwar, wir haben einige Projekte zusammen mit dem Collegium Musicum in Bonn, später auch mit dem Collegium Musicum in Kiel und auch mit in Münster realisiert. Dann kam das Orchester aus Bonn zu uns. Wir hatten gemeinsame Workshops, auch gemeinsame Proben. Und hier in Poznań haben wir dann Fantasie für Piano, Chor und Orchester von Ludwig van Beethoven in unserer großen Aula der Universität haben wir gemeinsam aufgeführt. Dann im nächsten Jahr, da hatten wir zusammen Carmina Burana von Karl Orff in Bonn auf den Treppen von Rathaus vor dem großen Publikum haben wir auch gemeinsam aufgeführt. Und da muss ich sagen, das sind solche Freundschaften dabei entstanden, die wir bis auf den heutigen Tag noch pflegen. Das sind so unvergessliche Erlebnisse. Und ich denke deswegen, wenn wir heute über so viele Projekte gehört haben, zum Beispiel zwischen Erpel am Rhein und Krakau, was das alles mitbringt, da denke ich, dass doch sich das irgendwie positiv entwickeln wird. Deswegen hat auch diese Konferenz das Ziel, die Leute zusammenzubringen, die auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Städten auch, dass sie sich zusammenfinden, den Kontakt aufnehmen und diese Kontakte dann weiter pflegen,
sagt Dr. Maria Wakińska-Marzec vom Westinstitut in Posen. Das war es schon für heute aus Warschau. Haben Sie einen wundervollen Nachmittag und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu psiew dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się. Na powietrznych swych ustawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.